Hallöchen, Alexandre. Du siehst ja irgendwie ein bisschen gerädert aus, sag ich mal.
Ich hoffe, du weißt es zu schätzen, dass ich meine kostbare Zeit und mein Zuckerpeeling, das in dieser Minute gerade stattfindet, opfere für dich und mit dir eine Podcast-Folge aufnehme. Ja, ich bin nämlich gerade im Wellness-Hotel, wie du weißt. Ja. Und jetzt gerade wäre ein Zuckerpeeling in der Dampfkammer. So, das habe ich jetzt für dich gecancelt. Mag ich sehr gerne. Ich mag alle Arten von Peelings. Ich liebe das. Ich fühle mich da wie neu geboren.
Kaffee-Peeling ist toll. Beim Kaffee-Peeling ist nur das Nervige, dass danach wirklich, du musst wirklich sehr, sehr gründlich.
Und das ist wirklich das einzige Peeling, das ich gar nicht mag. Kennst du das? Im Neptunbad in Köln, da gibt es diesen einen Raum, wo immer diese Peelings stattfinden. Ja. Und wenn du da reingehst, da riecht's wie in der Kaffeerösterei. Weißt du, wo so abgestandener Kaffee irgendwie und überall, wenn du weißt, da haben die das nicht richtig abgespült. Wenn du dich irgendwo hinsetzt, dann hast du wirklich dieses Kaffeepulver in jeder Ritze kleben. Das ist unangenehm, wirklich unangenehm.
Unangenehm, ich sag's dir. Ja, dann lass doch mal schnell starten, damit du zum nächsten Peeling wieder bereit bist, oder?
Ja.
Flaschenkinder, der Podcast.
Hallo und willkommen zu Folge 220 von Flaschenkinder, der Podcast. Wahnsinn! Wir sind mittendrin im Januar und ich habe ja gesagt, die Zeit wird sich so ziehen bis zum Frühling, aber ich glaube ehrlich gesagt, das wird relativ schnell gehen. Ich habe so ein Schedule, ich sag dir eines, also wenn ich jetzt irgendwie eine Anfrage kriege von einem Freund oder einer Freundin zum Treffen, ich muss dir ehrlich sagen, ich kann die nächsten Termine erst Mitte März anbieten.
So, und ähnlich geht es mir auch, weil da kommt ja ein Event nach dem nächsten. Ich bin jetzt erstmal eine Zeit lang in Holland, dann habe ich ganz viele weitere Termine für meine Gesundheit, dann ist Karneval, dann ist Berlinale, dann ist Prowein, ja. So, also ich weiß überhaupt nicht mehr.
Apropos Holland, jetzt muss ich dich was fragen. Ich bin ja da nicht so drin im Thema, aber eine Bekannte hat mir letzte Woche erzählt, dass wohl im europäischen Durchschnitt die holländischen Männer scheinbar am besten ausgestattet sind.
Ja, du weißt ja, da bin ich raus, ne? Also ich
Warum bist du raus?
Interessiert mich ja nicht die Ausstattung da unten.
Ach so, du magst es ja. Ach stimmt ja. Du bist ja die Antithese sozusagen.
Was auch immer das bedeutet.
Da hättest du hier richtig Spaß im Wellnesshotel. Ich sag dir, wenn einige Kandidaten für dich dabei in der Sauna, da könntest du, aber da ist niemand, da ist auf jeden Fall kein Holländer dabei. Das kann ich dir schon mal versichern. Das sind alles keine Holländer hier. Ja, aber ich muss generell sagen, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja liebend gern in Wellnesshotels, aber eines fällt mir wirklich auf, die Menschen, die im Wellnesshotel Urlaub machen, ja, da nehme ich mich jetzt wirklich mal aus. Also ich sag mal, so 90% der Menschen, die hier Urlaub machen, die sehen alle nicht gesund aus. Es ist wirklich so, wo
du, meinst du, die sind ja alle, weil die was verarbeiten müssen oder was?
Ich weiß es nicht, aber wenn du da so sitzt, ich komme mir da immer so richtig gut vor, weil ich sitze da in der Sauna und denke mir, Wahnsinn, was haben die für ein Leben? Die sind wirklich gezeichnet vom Leben. Also wo du dir denkst, so Wahnsinn. Also das ist so, weil du hast ja nichts, hinter dem du dich verstecken kannst, ne? Wenn du in der Sauna bist.
Ja,
und dann,
richtig. Naja, so, manche nehmen schon das Handtuch zum Verstecken.
Ja, genau. Aber du siehst halt so alles, ne? Du siehst wirklich, also du siehst einfach einen Menschen da sitzen, der einfach schon viel erlebt hat. Und dann denke ich mir so, krass eigentlich, ne? Also man würde ja glauben, dass die Menschen, die in die Sauna gehen und irgendwie was für ihren Körper tun, dass das so total körperbewusste Menschen sind. Und dann sitzt du da und dann denkst du dir so, nee. Also das ist wirklich, also krass. Und dann sitzt du am Abend beim Abendessen und dann denkst du dir, okay, also mit Klamotten wird es irgendwie nicht besser. Und was mich wirklich ärgert und auch stört, ist, dass die Leute, habe ich das Gefühl, so im Wellnesshotel komplett ihre Etikette verlieren. Also wenn
ehrlich?
Also so beim Frühstück zum Beispiel. Also ich weiß nicht, wer das irgendjemand mal gesagt hat, aber die nehmen sich offensichtlich extra von zu Hause so Pantoffeln mit. Und dann kommen die zum Frühstück.
Aber warum?
Ich weiß es nicht, Keller, ich weiß nicht, warum kann man denn als erwachsener Mensch, wenn man zum Frühstück geht, nicht einfach festes Schuhwerk anziehen? Warum muss man denn da mit so Hauspantoffeln kommen oder mit Adiletten und Socken? Das ist doch, also, das ist doch sowas von stillos, dass ich mir wirklich überlege, dass man da einfach eine Etikette anschreiben sollte. Nicht mit Hauspantoffeln zum Frühstück kommen, bitte.
So. Ja, das finde ich auch gut. So wie sonst in den Hotels. Bitte nicht in Badehose und Bikini so in den Essenssaal kommen, ne?
Richtig.
Sowas halt in der Richtung.
Ja, aber vielleicht gibt es da irgendeine Regel, von der ich nichts weiß. Vielleicht ist das, macht man das so, dass man
Also mir ist es ja tatsächlich in Wellness-Hotels auch schon unangenehm. Weißt du, wenn man dann den Bademantel und die Badelatschen aus dem Hotel nimmt und dort vom Hotelzimmer zum Wellnessbereich geht. Da habe ich manchmal schon das Gefühl, ich lasse mich ziemlich gehen, weil ich hier mit diesen Badelatschen vom Hotel da lang gehe, weißt du?
Aber was noch schlimmer ist, finde ich, es gibt ja auch ganz viele Wellnesshotels, wo du dann im Bademantel auch zum Beispiel in das Bistro da gehen kannst oder in das Restaurant oder Café. Und dann sitzt du da und dann, ich meine, da muss ich doch eigentlich als aufgeklärter, klardenkender Mensch so ein bisschen mir überlegen, wie ich da sitze. Und manche Menschen sitzen da, also ich sage mal so, da bleibt dir das Club-Sandwich im Halse stecken, wenn du mal kurz nach rechts guckst und denkst, ja, da sieht man aber auch bis nach Hause, ne? Also wenn dann jemand so breitbeinig da sitzt mit einem Bademantel.
Aber Club-Sandwich ist auch so typisches Urlaubsessen, oder? Da würde man nirgendwo anders drauf kommen, sich das
richtig
zu bestellen. Aber im Hotel, da muss das sein.
Vor allem egal, wo du bist auf der Welt. Egal, ob du in Thailand bist oder irgendwo im Erzgebirge. Es ist völlig egal. Club-Sandwich geht einfach immer.
Ja, Alexander, ich wollte noch eine Sache mit dir besprechen. Du hast letzte Woche so angedeutet, ich fand die Folge nicht so gut. Ich fand die Folge sensationell lustig und die hat ja Wellen geschlagen, diese
Wahnsinn.
Folge.
Wahnsinn. Ja, also, wollte ich auch mit dir besprechen. Yeah. Ich habe einige Nachrichten bekommen zur letzten Folge, nämlich zu deinem Hate-Moment. Und ich rufe es nochmal in Erinnerung für alle, die Folge nicht gehört haben oder sich nicht mehr so genau erinnern können. Du hast damals gesagt, du hast dich geärgert, dass manche Typen, die man am Abend kennenlernt und wo es scheinbar total matcht, wo man total guten Abend hat und wo irgendwie der Vibe da ist, wo man ein bisschen flirtet, dass die sich dann danach einfach nicht mehr melden, nachdem man ihnen seine Nummer gegeben hat.
Genau.
Und ich habe Nachrichten bekommen, lustigerweise alle von Frauen, die gesagt haben oder mir geschrieben haben, dass sie das Gleiche auch schon manchmal oder sogar öfter erlebt haben. Und ich habe mir gedacht, ja, ich finde das schade und ich finde das traurig, dass man dann irgendwie da so viel Zeit und so viel Energie hinein investiert. Und ich habe mir überlegt, welche Metapher, weil beim letzten Mal ist es mir nicht so richtig eingefallen, wie ich es dir bildhaft erklären könnte. Welche Metapher könnte man dafür finden, um es zu verstehen, wie das funktioniert? Und ich glaube, dass ich eine ganz gute Metapher dafür gefunden habe. Und zwar erzähle ich euch jetzt eine kleine Geschichte. Also, stellt euch vor, ihr seid am Abend unterwegs, ja? Und eigentlich ernährt ihr euch immer total gesund. Ihr seid ernährungsbewusst, auch mal ein bisschen vegan, ein bisschen hier, aber eher so gemüselastig, wenig Kohlenhydrate. Und wenn man dann unterwegs ist und man hat einen guten Abend, dann trinkt man einige Shots, man trinkt einige Cocktails. Und bevor man nach Hause geht, hat man dann so richtig Bock auf einen Burger mit Pommes, ja? Und ihr denkt euch so, wow, ich hol mir jetzt einen Burger. Und während ihr in diesen Burger reinbeißt, denkt ihr euch, boah, fuck, das ist der geilste Burger ever und ich möchte für den Rest meines Lebens einfach nur noch Burger essen. Und eure Freunde sind dabei und die sagen auch, ey, wie geil ist dieser Burger, aber hey, lass uns morgen zu diesem einen geilen Burgerladen gehen. Der ist nämlich noch geiler und ich schwör's dir, das wird ein absolutes Geschmackserlebnis. Und ihr sagt drauf, ja, unbedingt, am nächsten Tag gehen wir zu diesem geilen Burgerladen, weil ich bin jetzt voll angefixt auf Burger. Und am nächsten Morgen wacht ihr auf und denkt euch so, scheiße, ich habe gestern Burger gegessen und eigentlich war der gar nicht so geil und eigentlich stehe ich gar nicht so auf Burger. Aber gut, es hat halt einfach gepasst gestern. Es war halt einfach in dem Moment, hat irgendwie gut reingepasst. Aber ganz ehrlich, heute und vor allem die nächsten Wochen habe ich wirklich 0,0 Bock auf Burger. Sowas von gar nicht. Und ich hoffe wirklich, dass meine Freunde mir nicht böse sind, wenn ich nicht mit ihnen in diesen Burgerladen gehe.
So. Okay, also sind wir heißen, mega geilen Frauen einfach Burger.
Ihr seid der Burger. Ihr seid der
und
Burger.
Und wir sind halt so geil, dass man das nicht jeden Tag essen kann, weil es Richtig. Wird einem nicht gut tun. Es wird einem einfach
so.
Nicht gut tun.
Genau.
Ja, gut.
Das
so
Problem
kann
ist,
sehen.
Ja, aber es ist halt auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich könntet ihr jetzt auch zum Gemüse werden. Die Frage ist halt, will man das Gemüse sein?
Mm-mm, auf gar keinen
Damit
Fall will man das Gemüse
eben.
Sein.
Und Nein. Das ist eben genau der Punkt. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Wir sind wie bei den Pringles die Geschmacksverstärker. Und weißt du, was das Lustige ist? Die Männer sitzen dann nämlich zu Hause, ne, verkatert, und sehen auf einmal ganz viel Burgerwerbung. Und irgendwann melden die sich dann. Dann ist aber auch so, ne, dann haben sie wieder ein Schnäpschen getrunken und dann melden sie sich nämlich.
Ja. Ihr seid das Natriumglutamat im süß-sauren Chicken beim Chinesen. M12. Ja. Also ich hoffe wirklich an all unsere Hörerinnen und Hörer, vielleicht gibt es ja auch Männer, die das, die Erfahrung gemacht haben, dass euch diese Metapher ein bisschen dabei hilft, das so ein bisschen zu verstehen, wie diese Dynamik entsteht. Ne? So.
Ich möchte an dieser Stelle auch alle neuen Hörerinnen begrüßen. Ich weiß nämlich, dass wir seit ein, zwei Wochen mehrere neue Hörerinnen haben. Und seid nicht zu geschockt. Ne? Wir haben, es geht hier auch um Wein, by the way. Irgendwann kommt es auch wieder.
Ja.
Aber natürlich geht es auch um unser Leben und damit ihr uns auch einfach ein bisschen besser kennenlernt. So, und ich sag mal herzlich willkommen an alle neuen.
Herzlich
Hörer.
Willkommen. Alle neuen. Ja. Ihr sind alle willkommen. Bei uns gibt's niemanden, der nicht willkommen. Ihr könnt alles sein, was immer ihr wollt. Jeder kann so sein, wie er möchte, ne?
Ja.
Übrigens,
so
heute habe ich die Schlagzeile gelesen. Es gibt über 60 rein vegane Restaurants mittlerweile in Wien.
Wahnsinn. Und ich habe gelesen, es gibt jetzt alleine 18 Michelin-Stern-Restaurants, die vegan sind.
Wo? Weltweit?
Weltweit.
Ich war in einem Zwei-Sterner in Tokio, das war auch vegan. War toll. Das Problem ist allerdings, also wenn man jetzt zum Beispiel jeden Tag in so ein Restaurant gehen würde, dann könnte man sich ja wirklich überlegen, vegan zu werden. Das Problem ist allerdings, dass man sich das halt nicht leisten kann, jeden Tag in so ein Restaurant. Weil ich war wirklich dort, ich dachte so, ja, veganes Essen ist wirklich geil. Aber halt nicht, wenn ich jeden Tag mir überlegen muss, was soll ich heute machen? Okay, dann machen wir wieder einen
Alexander.
Salat.
Das geht jetzt wieder in die falsche Richtung, ne? Also
ja.
Genauso wie du bei fleischhaltigen Gerichten kreativ werden kannst, kannst du das bei vegan. Da wollen wir auch gar nicht zu tief reingehen, ne? Aber
nee,
schön
da wollen
ist
wir nicht
doch,
zu tief reingehen.
Schön ist doch, dass es jetzt so viele vegane Restaurants gibt. Welcome.
Absolut. Welcome. Heute habe ich ein veganes Porridge gegessen. Ich liebe das ja eigentlich mit Milch. Wobei man kann es auch mit Mandelmilch essen. Aber hier am Frühstücksbuffet wurde das mit Wasser gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, das ist nicht mein Style. Also ganz ehrlich, wenn so, also nur Porridge mit Wasser, es war sehr flach. Also.
Ja, ich liebe ja das alles mit Kokosmilch. Auch Kaffee mit
Kokosmilch. Ja, Kokosmilch ist toll. Kokosmilch ist wirklich toll.
Es gibt's eine. Wir leben ja nicht auf Bali. Bali ist es ja völlig normal. Ne?
Normal.
Also, normal. Alles normal. Ja.
Hast du gewusst,
schön.
Dass mindestens 30 Menschen jährlich an der Kokosnuss sterben, weil sie von der Kokosnuss erschlagen werden?
Ja, das ist so eine
werden?
Urban Legend. Das haben wir so oft in Malaysia beschrieben. Es ist wahrscheinlicher, dass du stirbst, weil dir eine Kokosnuss auf den Kopf fällt, als dass du, was weiß ich, mit dem Flugzeug abspringst. Und dann habe ich habe es nämlich dann gegoogelt, weil mir jeder mit dieser Statistik kam. Und es ist einfach eine Urban Legend. Ja, es stimmt einfach nicht.
Na
ja.
Gut.
Ja,
dann ist
aber
es halt so.
Erzählt es ruhig weiter in den Urlaubsorten. Ja, das
in der Bild
gab
es sicher schon mal eine Schlagzeile darüber, bin ich mir ganz sicher.
Ja.
Diese fünf Menschen haben ihre Menschen an Kokosnüsse verloren.
Ja.
Ne? Ja. Apropos Kulinarik, wollen wir vielleicht zum Burner der Woche kommen, weil zu Kokosnüssen passt ja auch manchmal Wein ganz gut.
Der Burner der Woche.
Mein Burner diese Woche passt nicht so gut zu Kokosnüssen, aber Nuss ist drin vorhanden, mein Lieber.
Frangelico?
Genau. Ich stelle heute Frangelico vor. Nein. Ich habe heute den Ubrüt von Mathieu Barrette, der von der Rhone kommt. Und der hat einen wundervollen Rosé-Petnat. Eine Cuvée aus Grenache und Gamay. Ihr wisst ja alle, ich liebe Gamay. Und ich nehme jetzt mal kurz ein Schlückchen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, zum Thema Kokosnuss, das ist ganz extrem, weil der hat eine intensive Nussigkeit, wenn du das erste Mal dran schlürfst. Und was ganz krass vorhanden ist, ist Blutorange, Grapefruit, reife Äpfel und am Ende dann so ein Kick Mandelnote. Also richtig, richtig gutes Zeug zu erhalten bei Var Naturel. Ich habe den Link natürlich in den Shownotes. Ich muss sagen, sowas liebe ich ja total, wenn es dich so überrascht. Und es ist für mich überhaupt nicht ein klassischer Petnat. Ich finde auch, die Perlage ist okay, wobei das ja bei vielen Petnats manchmal zu viel oder zu wenig ist. Hier ist es genau die richtige Perlage. Ja, und es macht mir unfassbar viel Spaß. Eine richtig schöne Flasche, ein richtig schöner Inhalt und ich sag mal so, genau der richtige Partytropfen, ne?
Zeig mir mal die Flasche in die Kamera, zeig die mal her.
Ja,
schön, oder? Sehr schön, wunderschön.
Das Label, auch wie das geschrieben ist, das sieht toll aus, oder?
Ja. Auch sowas, was man auch gerne verschenken kann.
Absolut. Der Ubrüt von Mathieu Barrette von der wunderschönen Rhone. Für alle, die es nicht wissen, es ist ein Fluss. Ne? Frankreich.
Wow. Also ich hoffe, dass das mal alle unsere Hörerinnen wissen. Sonst müssen wir Podcasts in einfacher Sprache machen, so wie die Radionachrichten in Österreich. Jetzt kommen Nachrichten in einfacher Sprache.
Aber
die Rhone ist ein Fluss. Ein Fluss in Frankreich.
Aber Alexandra, du weißt ja, ich habe mich in den letzten Tagen auch, sag ich mal,
besoffen.
Online geäußert zu einem anderen Wein-Podcast. Da muss ich ja sagen,
Ja. Du hast ja, da hast ja die Büchse der Pandora hast du geöffnet, ne?
Normalerweise mache ich das nicht und ich mag auch Leute nicht, die komische Kommentare unter Posts machen. Aber ich muss sagen, da hat eine sehr bekannte Wein-Podcasterin so ein vernichtendes Urteil über Grauburgunder geschrieben, dass ich mir kurzfristig dachte, nachdem ich mir die Seite intensiver angeschaut habe, ob sie diese Beiträge überhaupt selber schreibt oder ob das vielleicht, weil der Podcast ist von Edeka gesponsert, ob das vielleicht ein Mitarbeiter von Edeka macht, der dann sowas schreibt wie Grauburgunder ist für mich langweilig. Man muss ja auch sagen, aus Edeka-Sicht ist es relativ schwierig zu sagen, dass Grauburgunder super langweilig ist, weil ich meine, der Hauptbestandteil in deutschen Edekas ist Grauburgunder oder zumindest Burgunderarten aus Deutschland. Da frage ich mich, wie kann man denn sowas sagen? Als Weinexperte, Sommelier, wie auch immer, dass also da grundsätzlich eine Rebsorte über einen Kamm zu scheren und zu sagen, das mag man nicht, das liegt mir sowas von fern. Und ich finde, das ist auch verachtend gegenüber allen Winzern, die mit dieser Rebsorte arbeiten.
Also erstmal glaube ich, dass das kein guter Move ist, auch für Edeka, für weitere Verhandlungen mit anderen Winzern. Aber ich habe dazu zwei ganz klare Standpunkte. Der erste Standpunkt ist erstmal dieses Verallgemeinern. Das ist so wie Menschen, die sagen, mir schmeckt kein Riesling. Sorry, dann hast du aber einfach noch nicht geilen Riesling getrunken, weil Riesling ist halt nicht gleich Riesling. Oder ich mag keine Weine aus Deutschland oder ich mag keine Weine aus Frankreich. Also das ist einfach nur, das ist nicht irgendwie, das ist keine Meinung, das ist einfach nur dumm. Also es ist einfach Unwissen. So. Und zum anderen finde ich es halt immer schwierig, wenn man einen Auftrag hat, auch wenn der Auftrag nicht erteilt wurde, aber wenn man den Auftrag, den selbst auferlegten Auftrag hat, jemanden irgendwas näher zu bringen, etwas irgendwie auch für die Allgemeinheit zu schreiben, so wie ich das gemacht habe in Restaurantkritiken für die Zeitung, dann denke ich mir immer, also muss ich mir ja immer als erstes die Frage stellen, wo ist der Mehrwert für den Leser, für die Leserin? Also welchen Mehrwert hat der Leser oder die Leserin oder der Hörer oder die Hörerin, wenn ich sage, Grauburgunder ist langweilig, dann denke ich mir so, okay, wow, und was ist da nicht langweilig? Also es ist doch viel, ich bin auch oft in Restaurants gegangen, die einfach nicht gut waren und dann habe ich aber nicht eine vernichtende Kritik geschrieben, nur um Leserzahlen irgendwie zu generieren online, sondern ich habe halt dann gesagt, okay, dann gehe ich halt in ein anderes Restaurant, wo es halt geil ist. Weil wenn ich die Zeitung aufschlage, dann möchte ich ja wissen, wo gibt's neue geile Restaurants und nicht, wo gibt's beschissene Restaurants mit schlechtem Service und minderwertiger Qualität. Also ich frage mich halt immer, wo ist der Mehrwert und was möchte ich mit dieser Aussage erreichen? Das ist halt für mich einfach nur kleingeistig.
Ja, und ich habe in dem Moment gedacht, also wirklich, normalerweise kommentiere ich sowas ja nicht. Aber dann habe ich gedacht, das ist auch so kleindenkend. Also wenn ich an die Grauburgunder Rebsorte denke, die ja wirklich fast eine, in manchen Teilen je nach Reifegrad, eine wirklich rote Schale hat, das ist ja eine komplette, also eigentlich will man nur das Echo von ganz vielen anderen Leuten, die vielleicht mal gesagt haben, Grauburgunder ist schwierig. Aber du kannst ja mit der Rebsorte so viel machen. Das machen ja mittlerweile auch so viele. Da musste ich mich einfach zu äußern. Was daraus resultiert ist, dass mir auf einmal unfassbar viele Menschen bei Instagram gefolgt sind. Und jetzt auch den Flaschenkindern. Also herzlich willkommen bei uns. Wir mögen Grauburgunder. Nicht jeden, wie wir auch nicht jeden Riesling mögen. Es gibt verschiedenste Wein- und Rebsorten. Dementsprechend muss ich ganz ehrlich sagen, herzlich willkommen an die Menschen, die, sag ich mal, einen 360-Grad-Blickwinkel auf Themen haben möchten. So.
Genau. Bei uns in Österreich ist Grauburgunder oder Pinot Gris, wie auch genannt wird, sehr beliebt. Und übrigens auch Joko Winterscheid und Matthias Schweighöfer mit ihren drei Freundeweinen machen Grauburgunder.
Ja gut, da muss ich kurz
einhaken. Das ist jetzt kein Kriterium, ja. Aber ich sag mal so, klar, wenn ich jetzt nur die Grauburgunder von Edeka kenne, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, dass sie langweilig sind. Nee, aber ich glaube, die Message ist angekommen. Ich finde, man sollte halt ein bisschen seinen Horizont erweitern und auch mal sagen, okay, ich probiere jetzt auch mal vielleicht was ich normalerweise nicht trinke oder esse, aber vielleicht einfach anders hergestellt oder aus einer anderen Region mit einem anderen Terroir und so weiter. So. Ich glaube, wir haben jetzt genug über Wein gesprochen. Normalerweise reden wir nie so viel über Wein.
Ja, aber ich musste das jetzt einmal sagen, weil natürlich ist das Echo im Internet war so groß, dass ich da mich mal kurz zu äußern musste. So.
Ja. Sehr gut. Schön. Lass uns wieder über die wirklich wichtigen und schönen Dinge des Lebens sprechen. Ich habe jetzt gelesen, dass Glückshormone, also Dopamin und Endorphin, total wichtig sind für glückliche Beziehungen und für vollkommene Beziehungen. Und dann bin ich so ein bisschen, also habe ich mir gedacht, okay, das ist ein guter Teaser, da lese ich mal rein, das catcht mich. Und dann habe ich reingelesen und dachte so, okay, vielleicht weiß ich nicht, ob man das Ganze umlegen kann auf Menschen. Denn laut einer Studie ist Dopamin, also das Glückshormon, bei monogam lebenden Wühlmäusen immer dann ausgeschüttet worden, wenn sie ihren Partner getroffen haben. Also man hat die Mäuse voneinander getrennt, über Tage, über Wochen, und dann haben sie die zusammengetan wieder. Und wenn sie die Partner getroffen haben, haben sie wahnsinnig viel Dopamin ausgeschüttet. Dann hat man sie zwischenzeitlich mit fremden Wühlmäusen in ein Gehege gegeben. Und da ist gar nichts passiert, da hat sich gar nichts geregt. Und da habe ich mir gedacht, bei Männern ist es doch genau umgekehrt.
Ja.
Also, ich weiß nicht. Vielleicht liege ich da falsch, aber ich habe das Gefühl, dass Männer
Dopamin ausschütten, wenn sie bei einer anderen Frau sind und nicht bei ihrer monogam lebenden Beziehung.
Genau. Ja. Weil Männer eben keine Wühlmäuse sind.
Richtig. Männer sind Männer. Ja, du, weiß ich auch nicht, ob das so richtig ist. Also ich meine, letztendlich kann man sagen, wenn ich jetzt in einer Fernbeziehung leben würde, was ich jetzt mal damit vergleiche, wenn man mich lange von meinem Partner trennt, würde ich natürlich auch Dopamin ausschütten, wenn ich dann meinen Partner wiedersehen würde, weil man weiß ja, was dann passiert, wenn man sich lange nicht gesehen hat, ne? Da geht's ja jetzt erstmal nicht um die emotionalen Gefühle, ne? Da geht's ja eher erstmal um Körperlichkeiten, ne? Ja. Mhm. Ja, oder ja. Nicht?
Ja, ja, absolut. Apropos ja. Körperlichkeiten, was gibt's irgendwelche Neuigkeiten bei dir, körperlich, also körpertechnisch?
Nee, körpertechnisch ist alles.
Ich meine, außer der Verfall.
Ja, der Verfall ist einfach für jeden ersichtlich. Ne, ich mach ja keine Filter auf meine Fotos. Also jeder, der mir bei Instagram folgt, sieht ja, ich sehe nicht mehr so aus wie vor 10 Jahren, ne? Also. Ja. Gut, aber wer tut das schon? Aber nee, ansonsten gibt's körperlich, um ehrlich zu sein, nicht so viel. Ich hab so ein paar, also ich bin ja sehr im Tinder-Game drin, aber ich merke so, ich mag das irgendwie nicht so. Irgendwie habe ich da, ich hab da irgendwas gegen, ne? Aber ich habe ja allen Leuten und euch schon erzählt, ich gehe praktisch, wenn ihr den Podcast hört, 4 Tage später gehe ich auf eine Karnevalssitzung und da hoffe ich dann schon, dass da körperlich was los ist.
Ne? Hast du da, bist du da optimistisch, dass da was passiert?
Naja, also ich gehe auf eine sehr renommierte Karnevalssitzung.
Aber wie ist das auf so einer Karnevalssitzung? Ist dann danach dann auch noch Party? Ja. Weil ansonsten sitzt man ja da nur und.
Nee, man sitzt da erstens nicht nur. Und zweitens ist danach noch Party. Also ich gehe da sehr optimistisch ran. Und wenn es nur ein Bützchen ist, ich nehme natürlich die Knutschbons mit, ne?
Ach so, ja.
Die nehme ich natürlich mit. Und man muss dazu sagen, es ist sehr interessant, ich gehe als Gaffelkölsch und diese Veranstaltung wird gesponsert von Gaffelkölsch. Also hoffe ich auch einfach. So, ne? Ja. Also mehr muss ich nicht sagen. Nee. Also,
die glauben wahrscheinlich dann, du bist eine Angestellte.
Ja, dort. Eine Promoterin in der ersten Reihe.
Eine Hostess. Wo findet das statt, dieses Spektakel?
In den Satori-Sälen, das ist ein Traditionshaus in Köln.
Ja, war ich
ne?
auch schon.
Ja, in den Satori-Sälen. Und wir gehen natürlich davor in unsere neue Stammkneipe, um uns ein bisschen aufzuheizen. Ne?
Gut, finde ich super. Mhm. Finde ich sehr schön. Cool.
Ja, deswegen. Also jetzt Wochenende Holland wird wieder körperlich sehr, sage ich mal.
Mau.
Und dann, ja. Ne, voller Endorphine lade ich alles bei der Karnevalssitzung ab. Mit okay. meinem Dopamin.
Naja, dann hoffen wir mal, dass da ein paar Wühlmäuse kommen, ne? Auf die Karnevalssitzung. Gut, kommen wir zum Hassmoment der Woche.
Der Hate-Moment der Woche.
Mein Hate-Moment diese Woche ist folgendes. Ich weiß nicht, ob das so viele nachvollziehen können, aber in meinem Freundeskreis sind wir ja hauptsächlich ledig oder auf der Suche. Und jetzt ist folgende Frage. Wenn man jetzt jemanden datet, wie früh, wie spät führe ich die Person in den Freundeskreis ein. Und mein Hate-Moment ist, wenn das zu früh passiert. Also wenn, es ist bei mir tatsächlich eher so, dass das bei den Männern immer passiert. Bei den Männern, die wechselnde Partnerschaften oder wechselnde Mädels haben. Und dann bringen sie die auf einmal ständig zu irgendwelchen Treffen, wo wir gemeinsam sind mit. Das ist für mich echt immer ein Thema, weil ich mir so denke, ja, und weißt du, dann man will ja auch nicht unfreundlich sein. Aber ich denke mir immer so, ja, diese Woche bist du dabei und in 2 Wochen ist wieder die nächste dabei. Dann wollen die Mädels aber natürlich besonders nett sein und sich total gut mit mir verstehen, damit ich dann den Jungs im Nachgang sage, oh, die war aber eine nette. Und deshalb ist mein Hassmoment dieses zu frühe Einführen. Die können die mitbringen auf eine Party, wo wir mit mehreren sind. Aber dieses, wenn wir so eng zusammen sind und quatschen, vor allen Dingen, ich rede ja nicht in der Zeit irgendwas Sinnvolles mit meinen Freunden, weil ich mir so denke, vor dieser alten Schnalle möchte ich sowieso nichts preisgeben über mein Leben. Also ist die Frage, oder nein, mein Hate-Moment ist einfach, das zu früh zu machen und zu früh da alles miteinander zu teilen. So.
Ja, so. Da habe ich wieder ganz klar 2 Standpunkte dazu.
Natürlich.
Wie immer. Die berühmten Standpunkte von Alexandre. Und zwar erster Standpunkt oder erste, erstes Statement dazu ist, ich finde es auch ganz, ganz schrecklich. Also erstmal deshalb, weil ich finde, wenn man sich neu kennenlernt, da muss man sich erstmal selbst kennenlernen. Also man muss ja erstmal den anderen kennenlernen und sich Zeit geben. Und wenn man diese Person dann gleich mitnimmt, dann ist die Person nicht nur überfordert, sondern es beeinflusst ja auch den Kennenlernprozess. Und es beeinflusst auch die Freunde. Denn wenn man so ganz frisch ist, dann kann man einfach nicht mit seinen Freunden einen coolen, lustigen Abend haben, weil man sich dauernd verantwortlich fühlt, weil man ja eine andere Person mit hat. Erstens, dass die sich mit allen versteht und zweitens, was dann auch schlimm ist, ist, wenn dann diese zwei die ganze Zeit aufeinander hocken und irgendwie rumturteln, da denke ich mir so dann auch im Freundeskreis so, ganz ehrlich, ich glaube, ihr solltet erstmal ein bisschen Zeit zu zweit verbringen, bevor ihr hier zum Fondue-Essen kommt, weißt du? Also das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Und der zweite Standpunkt ist, dass mein Problem immer ist, dass ich ja mich dann ganz oft auch schnell in die Freundinnen oder Freunde meiner, also in die neuen Partner meiner Freunde, dann auch ganz schnell verliebe, im Sinne von freundschaftlich verliebe, weil ich die dann einfach total nett finde und mich gut mit denen verstehe. Und wenn dann irgendwie mein Kumpel oder eine Freundin dann herkommt, irgendwie nach 2 Wochen und sagt, nee, das hat doch nicht so gepasst, denke ich mir so, ja toll, wow.
Ja,
also,
genau,
jetzt
das meine ich halt auch.
Stellst du mir denn vor, ich verstehe mich gut mit dem, irgendwie es passt. Ich habe den schon zu meiner Geburtstagsparty in 2 Monaten eingeladen und jetzt sagst du, nee, doch nicht. So.
Ja, und mich nervt vor allen Dingen, das ist tatsächlich aber eher bei mir das Thema mit den männlichen Freunden, die ihre neuen Schmusis da mitbringen, dass die sich dann sehr gut mit mir verstehen wollen, sich auf Instagram mit mir connecten, dann irgendwie mir schreiben. Und ich kann das Prinzip auch nachvollziehen. Weil natürlich wollen die, dass ich sie nett finde, damit ich auch was Nettes sage und so. Nur, ich weiß in den meisten Fällen schon, wenn es nicht nach 2 Wochen ist, ist es halt nach 2 Monaten oder nach 3, ciao Bella, ciao. Und dann habe ich aber den nervigen Trost, dass ich sage, weißt du, dann kommen so Aussagen wie, kannst du mich bitte bei Instagram nicht verlinken, sonst sieht die und die das. Kannst du
oh
bitte
Gott,
diese,
ja.
Solche
wow,
Sachen,
das ist
weißt
ja richtig
du?
Schlimm.
Oder
ja.
Die schreiben mich dann an und sagen, ha, voll funny, wenn ich dann irgendwie ein Foto mit, also es ist halt so nur anstrengend für mich. Und deshalb sage ich, bitte stellt mir die oder macht mit einem Treffen gemeinsam aus, wenn ihr euch sicher seid, dass es die auch noch in 2 Monaten gibt, Minimum 2 Monate, wenn nicht sogar 3 oder 4, so.
Ich finde es ja auch ganz schlimm, wenn so Leute dann Kinder haben, was ist so geschiedene oder getrennte Paare und dann auch irgendwie nach 3 Wochen schon die Kinder dem neuen temporären Partner vorstellen. Da denke ich mir auch so, das finde ich echt schwierig. Also
Das hatte ich mal bei einem Lover, der mir beweisen wollte, wie ernst es ihm mit mir ist, obwohl eigentlich jeder meiner Freunde gesagt hat, der verarscht dich. Und der hat dann, als er gemerkt hat, die Fälle schwimmen ihm davon, hat er sein 1-jähriges Kind mitgebracht und hat mir dann so praktisch suggeriert, oh, so ruhig war sie noch nie, sie sieht einfach, wie gut es dem Papa geht und so. Und
Gott, ich kotze gleich.
Und es war mir so, danach hatte ich einen richtigen Kloß im Hals und danach wusste ich, okay, egal, auch wenn ich den emotional ganz grandios finde, das ist zu heavy, da das Kind jetzt mit reinzuziehen.
Ja, ich bei 1-jährig finde ich es ja noch ganz okay, die kriegt ja noch nicht so viel mit, aber weißt du, ich sage jetzt mal so, bei Kindern ab 4 bis 14, da finde ich es halt irgendwie wirklich krass, wenn man dann irgendwie so schnell. Weil ich meine, die müssen ja erstmal verarbeiten, dass sich die Eltern getrennt haben und dann irgendwie gleich so eine neue Person da mit ins Leben. Ich würde da Minimum ein halbes, dreiviertel Jahr warten, bis ich überhaupt, und auch dann würde ich wahrscheinlich auch vor dem Kind irgendwie keine Zärtlichkeiten austauschen. Ich
ja,
finde, da
gut,
muss man
aber
sehr
Alex, ja,
behutsam.
Aber das ist was, also das muss man wirklich, ein bisschen, also ich habe zum Beispiel bei meinen Eltern auch die neuen Partner kennengelernt, was weiß ich, wie lange die da zusammen waren. Mein Vater war immer sehr offen mit mir, wenn er eine neue Freundin hatte und sowas, aber jetzt nicht irgendwie übertrieben, dass ich das crazy fand. Und ich muss auch tatsächlich sagen, als Kind findest du es dann richtig schön, wenn du siehst, dass Mama oder Papa wieder total glücklich mit, also mit jemand anderem sind, weil du ja eigentlich immer nur willst, dass es allen gut geht.
Ja, aber so, dann, ne? Aber dann müssen.
Dann muss es was halten. Es kann, geht genau. Jetzt nicht darum, dass es nach so, zwei Monaten genau. Vorbei ist und dann kommt die nächste. Nee, absolut.
Eben, weil die Kinder gewöhnen sich ja auch dann an die Person, ja, weißt du?
Klar.
Das finde ich halt dann. Ja. Ein bisschen schwierig.
Gut, jetzt wieder
Wahnsinn, sehr, so ja. Deep schon wieder, ne? Ja, so
und
deep.
Dabei wollte ich einfach nur sagen, bitte behaltet eure Girls ein bisschen länger bei euch. Oder was heißt ich, dann trefft euch mit anderen, aber ich brauche das nicht.
Ja, verstehe ja. Ich. Mein Hate-Moment hat tatsächlich auch mit Kindern zu tun. Und zwar fühle ich mich wirklich ein bisschen unter Druck gesetzt und ein bisschen auch auf eine Art diskriminiert, weil du
gefragt wirst, wann du Kinder haben möchtest.
Nee, zum Glück werde ich das nicht gefragt. Aber nee, doch, ich werde es gefragt tatsächlich immer wieder. Möchtest du keine Kinder haben? Warum nicht? Ja, so halt, weil es gibt ja genug Kinder auf der Welt.
Das ist so übergriffig, diese Frage mittlerweile. Kommt alle klar, wir haben nicht mehr 1950.
Ja, vor allem, es gibt so viele Kinder in Assi-Familien und Kinder, die in irgendwelchen Einrichtungen und so sind, weil die Eltern irgendwie gar nichts auf die Reihe kriegen.
Und Alex und ich wollen auch CO2-neutral sein. Das ist ja total,
so.
Das ist ja wirklich schlimm für die Welt, wenn man noch mehr ja. Kinder da reinsetzt.
Eben, so. die produzieren ja mehr Methan als eine Kuh am Feld. Die leben ja auch länger. Aber... Nee, aber was mich wirklich stört, ist, dass es so ein ungeschriebenes Gesetz gibt, dass man Kinder und Babys immer süß finden muss, weißt du? Mhm. Also erstmal, wenn dir dann so Leute so Fotos zeigen, so guck mal, das ist meine Enkeltochter, dann denkst du so, ja, pff. Also wenn du mir jetzt irgendein Foto aus einem Otto-Katalog zeigen würdest für Babykleidung, dann würde ich sagen, das ist meine Enkelin, würde ich auch sagen, oh süß, ja. Und es gibt halt auch einfach Kinder, die sind halt nicht süß und die sind halt nicht irgendwie lieb. Und da darfst du aber nicht sagen, so irgendwie, ey, sorry, aber sieht ein bisschen scheiße aus. Oder keine Ahnung was. Weiß ich nicht. Ja, finde ich jetzt irgendwie keine Wahl. I don't know. Also da ist chromosomtechnisch irgendwas schiefgegangen, glaube ich. Nee, darfst du ja nicht sagen. Ich meine, würde ich auch nie sagen. Aber weißt du, du wirst quasi gezwungen, wenn du Fotos oder wenn dann irgendjemand mit seinem Baby kommt, wirst du ja, wenn du dich mit Freunden triffst und dann kommt die eine Freundin mit ihrem Kinderwagen und da wirst du ja schon total schief angeschaut, wenn du nicht als erste Amtshandlung noch, bevor du deinen Kaffee bestellt hast, diesen Kinderwagen aufmachst und, ah, oh, lass mich die mal halten, oh, so ist die süß, kann ich die mal angucken, oh, ganz die Mama. Wenn du das nicht alles machst, ja, da bist du ja schon, weiß ich nicht, der ärgste Kinderhasser. So.
Und das ist es halt bei mir, ich liebe ja Kinder, wie du weißt, aber ich muss nicht dieses Futschi-Kutschi-Tralala machen. Und dann wird irgendwann, wenn ich dann nicht zu den Ersten gehöre, die da hinschreiben, gesagt, ja, die Keller kann ja nicht so mit Kindern, ne? Die will ja auch keine Kinder, ne?
Eben, und das finde ich so krass, weil ich liebe Kinder. Ich hab ja auch ein Patenkind und ich habe ganz viele meiner Freunde haben Kinder, die ich super finde, aber ich mag diesen Druck einfach nicht, diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass du jedes Babyfoto, das dir hingehalten wird, dass du da irgendwie Dopamin ausschüttest wie eine Wühlmaus, die ihren Partner nach zwei Wochen wieder sieht. So. Also, das habe ich halt nicht. Ich mache halt so, ja, ist halt ein Baby, ja, okay. Ja, eh nett. So.
Eh nett. Also,
eh lieb. Weißt du? Also, wow.
Ja, verstehe ich absolut.
Das ist wie Männer, die dir Dickpics schicken. Denken so, wow, ja, ein Penis, schön, okay, wow. Habe ich
Kommt
auch schon ein paar
auf
gesehen.
Das Dickpic an. Ne?
Ja. Ja, wobei ist doch immer das Gleiche. Ganz
nee, finde ich nicht.
Also, das ist wirklich.
Ich habe letztens einen Dickpic bekommen, da muss ich sagen, das war das erste Mal, dass ich mich darüber gefreut habe.
Wirklich?
Ja, da dachte ich das erste Mal so, ja, das könnte passen.
Ja?
Ja.
Ja, ich meine, es ist gut, dass du weißt, dass du jetzt nicht total irgendwie die Katze im Sack kaufst. Das finde ich ja schon gut. Aber ich finde das halt null anturnt.
Ich auch nicht. Nee, anturnt nicht. Nee.
Es ist halt so quasi, Ja, bevor man bei Amazon auf die Bestelltaste drückt, liest man sich halt noch ein paar Rezensionen durch. So ist das. Weißt du? Du weißt, ich liebe Metaphern. Also
Das
deshalb,
stimmt.
ja. Okay, gut. Also das ist mein Hate. Kannst du den Hate-Moment ein bisschen nachvollziehen?
Ich kann ihn total nachvollziehen. Ich finde es super, super schwierig. Vor allen Dingen muss man ja sagen, dass die hässlichen Babys nachher die schönen Menschen werden und umgekehrt. Also meistens, wenn ein Baby wirklich richtig hübsch und süß ist, dann weißt du schon, eieiei, das wird in der Pubertät ein Thema. So, also von da, oder vor allen Dingen auch das ist ja das Schlimme bei den Eltern, dass sie ja dann sagen, ah, oh, ist das süß, weil natürlich findest du dein Kind immer am süßesten und dann denkst du dir so, dann guckst du dir aber die Eltern an und denkst, ja, das mag sein, dass es jetzt noch süß ist, aber ich meine, ich kenne ja auch die Eltern, aus denen es entstanden ist, also,
Ja, und irgendwann
ne?
wird's ja, kommt's ja ganz der Mama oder dem ganz dem Papa nach, ne?
Ja.
Und dann weißt du, okay, das wächst sich aus, das Süße, irgendwann.
Alex, ich habe mal eine Frage an dich. Ich wollte
Oh
dir eigentlich
Gott, jetzt
gestern
kommt's.
Abend schon stellen, aber
Ach
dann
so.
dachte ich, ich warte
Jetzt dacht,
bis.
und du, dann dachtest du dir, nee, ich stelle sie dir lieber, wenn ein paar tausend Hörer zuhören.
Genau,
Okay.
genau. Folgende Situation. Ich weiß nicht, ob du diese Männer kennst. Ich kenne davon einige. Was hältst du von den Männern, die in Deutschland, Österreich, also in Europa leben?
In der Dachregion
Ja, und
oder in
die.
Europa?
Ja, wie auch immer, ist mir eigentlich egal. Dachregion oder auch Europa. Und die sich jetzt um 2 Uhr nachts den Wecker stellen, um Football zu gucken und so
Boah,
richtig tun, als
boah,
wären sie die größten
oh
Helden vom
Gott.
Erdbeerfeld.
Ich kenne
Und
auch so eine Person.
ja, und jetzt frage ich dich mal, weil ich habe mit einigen dieser Männer schon geschlafen und andere kenne ich so und ich muss auch sagen, als ich in Amerika war, die letzten Jahre, habe ich Football auch geliebt, aber da ist es halt um 16 Uhr und du hast ein Bier in der Hand und isst irgendwie deinen Hotdog und guckst dir ein Spiel an oder weiß ich nicht. Natürlich beim Super Bowl ist es natürlich ein Phänomen, wenn du da in LA oder Vegas bist und guckst den Super Bowl. Das ist was völlig anderes. Aber in Deutschland sich jetzt den Wecker zu stellen oder sogar so lang wach zu bleiben, während man irgendwie eine Freundin, Familie und auch einen normalen Job hat, was halten wir davon?
Gar nichts. Ich finde das wirklich schlimm. Also ich verstehe auch nicht, wie das Menschen, die ganz normal arbeiten gehen am nächsten Tag, wie die das machen können. Ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um das Footballspiel an sich. Ich glaube, es geht da mehr darum, seinen Kumpels zu sagen, oh, wie fandst du das Spiel? Ja, bist du auch um 3 Uhr morgens aufgestanden?
Ja, aber
Ja, so
dafür kann ich
geil.
es ja einfach am Morgen ganz schnell nachlesen, was da passiert ist und dann
Ja,
irgendwie
das,
mitquatschen.
nee, das ist so, das
Zu
ist
schlau
so.
für Männer, ne? Es wäre zu schlau.
Wäre zu schlau für Hetero-Männer.
Ja.
Und es ist auch ein, glaube ich, so ein bisschen Ehrenkodex quasi.
Klar.
Weißt
Bro.
du?
Bro, hast du
Bromance.
auch gestern die Packs gesehen? Go Pack, go. Yeah, boah, das war ein Spiel. Also ich meine, ich habe
Ja.
in meinem Freundeskreis ist wirklich ein Mensch, den ich absolut schätze. Der ist aber auch sehr Amerika-affin. Für den habe ich jetzt gesagt, wenn wir in Holland sind, bleibe ich eine Nacht mit ihm wach. Aber da geht es mir eher darum, dass ich mich bis dahin total zudröhne.
Ja,
Und
natürlich.
ne, also das hat
Aber
aber
wenn ich
nicht.
mal schlafe, dass ich mir dann den Wecker stelle, um da, also ich verstehe auch nicht die Leute, die sich den Wecker stellen in Berlin und dann auf die Afterhour ins Berghain zu gehen. Also ich finde, sowas muss doch irgendwie entstehen aus einem Abend heraus, aber ich stelle mir doch nicht den Wecker, um dann irgendwo, nee, also,
Und
nee,
weißt du, was
also.
ich mir denken würde, wenn mein Partner das machen würde? Ne? Also, ich meine, Super Bowl ist wirklich, das nehme ich da raus. Ja? Da bin ich, das ist dann mal ein Event am Ende dieser ganzen Football League, wo man wirklich Spaß haben kann. Und dann sitze ich da auch gerne im Hardrock-Café und bestell mir ein Pitcher Bier und bin da bis 2 Uhr nachts. Das ist nochmal was völlig anderes. Aber jetzt, während die ganzen Spiele laufen, wenn mein Partner das machen würde, dann würde ich danach sagen, du kommst auf gar keinen Fall nach dem Spiel zurück ins Bett. Du kannst dann direkt auf dem Sofa bleiben, ja?
Machen die ja auch dann meistens. Das ist ja auch, das machen ja dann meistens so frustrierte Männer. Und während die das Spiel gucken, sind die auch auf Tinder und
Ach
schreiben mit
so.
ihrer Affäre und so weiter,
Ach
ja.
so. Ja, dann hat man endlich eine
Oh,
Ausrede.
Schatz, möchtest du einen Kaffee? Oh, du bist ja so früh aufgestanden, hast die die ganze Nacht wach und hast dir das Spiel angeguckt. War's wenigstens toll. Ach, das freut mich für dich. Ja, genau. Das kennen wir schon. Ja, wirklich. So ist das.
Okay, ich bin so gespannt auf die Welle, die diese Aussage jetzt.
Ganz ehrlich. Sag mal den Typen, ja, du kannst den Super Bowl angucken, aber das Handy, das bleibt hier im Schlafzimmer.
Ja, das wäre geil.
Und gib mir mal deinen PIN-Code, dann werde ich mal ein bisschen recherchieren in der Nacht.
Und das Tablet auch, Schatz. Ich weiß, das muss ich auch noch kurz dazu beitragen. Ich hatte mal eine Partnerschaft, ich weiß, dass man glaubt es nicht. Und der hatte sein iPhone mit seinem Tablet dummerweise verbunden.
Anfängerfehler.
Und war im Urlaub alleine. Und wenn man mit jemandem iMessage schreibt, dann kommt es auf beiden, wie heißt
Endgeräten.
Das? Endgeräten an. So, mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ne?
Ja, ziemlich doof, ne?
Ja, dumm, ich sag ja Heteromänner. Ja.
Tja, kommen wir zur moralischen Frage der Woche. Es ist soweit. Die passt eigentlich gar nicht dazu. Das ist mal völlig off-topic, aber wir müssen jetzt wieder mal ein bisschen weg von den Beziehungskisten. So, hier ist meine moralische Frage der Woche.
Eine Frage der Moral, der Moral. Da, 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 da.
Meine moralische Frage diese Woche ist folgende. Angenommen, man hat in seinem Freundeskreis Menschen, die sehr viel Alkohol konsumieren. Gut, in meinem Freundeskreis jeder. Ist es in Ordnung, diesen Freunden dann Alkohol zu schenken, weil man weiß, dass sie sich darüber einfach am meisten freuen, ohne dass man jetzt groß drüber nachdenken muss, was man ihnen kauft? Oder sollte man das nicht unterstützen, weil man ja weiß, dass es ihnen eigentlich nicht gut tut?
Also es kommt bei mir voll auf den Alkohol an. Also,
ich rede jetzt nicht von Menschen, die ab und zu mal gern Gläschen. Ich rede wirklich von Hardcore-Alkoholkonsumenten.
Ja, schwierig, finde ich, um ehrlich zu sein. Weil die kaufen sich ja selber schon dann genug.
Ja.
Also, eben. Es kommt drauf an, ist es Alkohol, der weg muss, der bei dir schlecht wird? Oder ist es Alkohol, den du extra für sie kaufst? Also, ich glaube, ich bin raus dann bei der Geschichte. Ich glaube, da würde ich mir was anderes überlegen dann. Weil das ist auch so langweilig. Das wäre so, als wenn man mir eine Flasche Rotkäppchen schenkt. Ne?
Ich meine zum Beispiel, wenn jemand, harte Sachen trinkt. Und dann schenke ich dem so eine besondere Flasche Gin.
Ach so.
Oder sowas, weißt du?
Ja, aber ist es dann nicht auch Perlen vor die Säue, wenn es jemand ist, der das gar nicht, jemand trinkt, der das gar nicht genießt?
Natürlich. So? Jemand, der dann gerne eigentlich lieber Gordons hat, weil er das einfach jeden Tag trinkt, dann ist es natürlich schade, wenn du ihm eine Flasche Hendrix schenkst.
Auf der anderen Seite, ich habe in meinem Freundeskreis jemanden, der mag total gerne Whisky und der trinkt auch sehr viel Whisky. Und bei dem würde ich mir, wenn der jetzt Geburtstag hätte, schon überlegen, eine besondere Flasche Whisky zu besorgen.
Ja, aber die Frage ist, trinkt er exzessiv Whisky oder trinkt er mal, weil er das genießt und weil er sich mit Whisky beschäftigt?
Der schlägt schon gern über die Stränge, sag ich mal so, ne?
Ja, aber wie wär's jetzt zum Beispiel, wenn du einen Chunky in deinem Freundeskreis hättest?
Nee, dem würde ich ja keine Drogen schenken.
Würdest du nicht sagen, hier bitte, dieses Spritzenbesteck ist ganz exklusiv und dazu noch ein paar Ampullen Fentanyl für besondere Anlässe. So, würdest du nicht machen.
Ja gut, dem würde ich wahrscheinlich eher einen Prospekt von der Betty Ford Klinik zukommen lassen.
Ja, warum machst du das nicht bei denen, die Alkohol konsumieren?
Weil ich glaube, wir reden von verschiedenen Geschichten. Ich habe keine Alkoholiker in meinem Freundeskreis.
Ach so.
Also es ist ja ein Unterschied, ob man alkoholkrank ist oder gerne Alkohol konsumiert.
Ja, aber wenn du jetzt welche hättest, das meine ich ja.
Dann würde ich denen keinen Alkohol schenken, wenn ich Alkoholiker in meinem Freundeskreis hätte.
Auch wenn du weißt, dass sie sich darüber am meisten freuen.
Natürlich nicht, okay. Ganz ehrlich. Also, auf gar keinen Fall. Nee.
Hast du schon mal Zigaretten verschenkt?
Nein, um Gottes Willen. Was ist das für ein Geschenk? Ich bin ja keine 12 mehr. Hier eine Packung Zigaretten für dich.
Da gibt es ja auch so besondere, weißt du, so Zigarillos
oder
sowas. Nee,
bei Zigaretten ist was völlig anderes. Da sind die Leute so festgelegt auf ihre Marken, da kannst du gar nichts mitreißen. Dann eher Zigarren, aber ich habe noch selten jemanden erlebt, der von Zigarren süchtig ist.
Okay.
Nee, also jeder, der eine Suchterkrankung hat, dem würde ich nicht die Substanz schenken, nach der er süchtig ist. So.
Das heißt, wenn jemand sexsüchtig ist, wirst du ihm auch keinen Gutschein fürs Puff schenken.
Nee, und wenn jemand süchtig nach mir ist, dann würde ich ihm auch nicht mich schenken. Das ist einfach so. Da bin ich raus.
Okay.
Ja.
Na gut, also die Conclusio ist, Süchte nicht unterstützen, sondern Alternativen finden.
Ja, Alternativen finden. Ja.
So.
Helfen. Hilfestellen.
So. Das war wirklich eine schöne Folge, Keller, weil die hatte so viele Facetten auf eine Art, weißt du? So viel Deepes teilweise, aber auch ein bisschen Lustiges. Also es war von allem ein bisschen was dabei. Und das finde ich schön. Und ich hoffe, dass wir nächste Woche auch wieder so eine Folge hinkriegen. Und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet, uns weiterempfehlt, uns abonniert, das Glöckchen bimmelt auf allen gängigen Podcast-Plattformen, die es auf dieser ganzen Welt, im Dachraum und in Europa gibt. Und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut.
Tschüss.